NTD, Houston flight on 212.
Go ahead, flight.
For the record, I'm go.
Oh, da kommt ein Stückchen Zukunft. Jetzt ist es Gegenwart. Und jetzt schon wieder Vergangenheit. Tschüss, Stückchen. Wir werden dich vermisst haben.
Fritz.
Und das hört man.
Nummer 275, Norwebum. Hallo und herzlich willkommen zum 275. Kompott, den ich am heutigen, naja, zwischendurch immer wieder sonnigen Freitag, dem 29. Juli 2011 aufgenommen habe.
It is 12, 18.
Jawohl, ja. Der Titel erklärt sich schon in Teil 1 fast von selbst. Hat nämlich mit dem Norwebum zu tun. Wie überraschend. Das Intro ist aus der Fritz-Intro-Kiste gefallen, beziehungsweise die erste Hälfte davon ist von einem gewissen Shuttle-Start, dem letzten. Aber ja, so, und ansonsten gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive wieder Space-Meldungen, da war ich auch ganz überrascht von. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 3, die Tech-Space-Mafia-Ecke, in der sich diese Woche Fanboy-Meldungen eingefunden haben. 4 Meldungen zum Thema Space, ein Higgs-Update, Mafia-Meldungen und mehr. 18 Grad, Broken Cloud-Sieger. Milde Grüße. Das hat so ein bisschen was von Herbst. Weiß auch nicht. Die 18 Grad, die fühlen sich je nach Anwendung wie 18 oder wie 19 an und der Wind macht 24 bis 35 oder 26 km/h aus dem Northwest. Ist ein bisschen weniger windig als eben gerade noch. Aber auch nur ein bisschen. Was sind das da hinten? Das kenne ich ja noch gar nicht. So, da bin ich jedenfalls wieder. Mit Fanboy-Nachrichten, als wir da einen Weißpot hätten, nämlich der Concord Securities Analyst Ming-Chi Kuo, der in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist, dass er des Öfteren Aussagen getätigt hat, was kommen soll, wobei ich jetzt irgendwie noch keine Auswertung gesehen habe, wie oft er denn nun getroffen hat und wie oft er daneben gelegen hat, aber ja, der hat verkündet, dass der nächste Touch-iPod auch in einer weißen Version verfügbar werden könnte. Ja, völlig unlogisch wäre es nicht, na, weil nachdem Apple beim iPhone 4 das weiße Modell in den Griff bekommen hat, könnte sein, dass sie dann beim Touch-iPod da ähnliches Verfahren einsetzen und dann da weiße Version rausbringen. Aber ja, wobei man ja irgendwie von der nächsten Generation iPod Touch noch erstaunlich wenig Gerüchte hört, was die denn nun alles können soll, aber das könnte vielleicht auch daran liegen, dass in der Vergangenheit es ja so war, dass die Touch-iPods sich immer an die jeweilige iPhone-Generation angelehnt haben, was ihre Fähigkeiten anging. Motorflugzeug. Womit ich dann so schizonometrisch in jeder Teilfolge ein Motorflugzeug-Hubschrauber verstaut hätte. Das ist übrigens ein Gerüst. Die malen hier irgendwie an der Haltestelle rum. Und, ja, nachdem die Touch-iPods sich immer an die iPhones angelehnt haben von ihren Fähigkeiten her, so irgendwie CPU war ungefähr das, was das iPhone hatte. Da gab es allerdings eine auffällige Abweichung von, nämlich die zweite Generation Touch-iPod, das ist der Touch, der hier in der Tasche ist, war um einiges schneller CPU-mäßig als das 3G-iPhone, was die gleiche Generation war. Also da haben sie beim Touch dann schon eine schnellere CPU drin gehabt. Das ist ganz spannend. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam, aber ja. Und jedenfalls haben wir jetzt ja das Problem, dass dieses Jahr es noch gar keine iPhone-Generation, keine neue gibt. Und nur Gerüchte, wie denn die aussehen könnte. Und entsprechend gibt es dann natürlich auch irgendwie keine Gerüchte, was denn der zugehörige Touch dann bringen würde. Und ja, das ist ein Motorflugzeug, sehe ich hier gerade.
Und dann hat er auch noch gesagt, dass dieses Jahr dann wohl irgendwie kein Spec-Update rauskommen würde. Dass also dieses Jahr die Touch-iPods von Innenleben her das gleiche wären wie vergangenes Jahr. Na gut, da habe ich ja Ständchen runterguck da in der Tasche ein mit Retina-Display. Da konnte ich ja nun schlecht dran vorbeigehen. Aber ja. So, am Samstag habe ich mir aufgeschrieben, iOS 5b4 ist als erstes Over-the-Air-Update rausgekommen. iOS 5 Beta 4. Kann man irgendwie per WLAN oder UMTS rankarren, das Update. 133 MB, wenn man es sich als OTA-Update ranzieht. Und im Zweifelsfall ein Stückchen mehr, wenn man es sich direkt von der Seite runterlädt und dann da einspielt. Und nachdem ich immer noch niemanden gehört habe, beziehungsweise auch auf explizite Nachfrage mehrere Leute mir noch nicht bestätigen konnten, wie das denn jetzt mit den Smart Playlists aussieht. Also ich meine, ist nicht so, als würde ich niemanden kennen, der ein iOS 5 hätte. Aber entweder nutzt niemand außer mir Smart Playlists so, oder ist es allen anderen einigermaßen scheißegal, oder Podcasts hört man eh in irgendeiner App, oder keine Ahnung. Finde ich alles äußerst spannend, aber ich will wissen, ob die smarten Playlisten funktionieren, beziehungsweise wenn sie nicht funktionieren in der Beta, dass jemand einen Bug-Report Richtung Apple wirft, dass denen bewusst wird, dass da eine Funktion, die bisher vorhanden war, dann wieder kaputt gegangen ist. Na, weil mit den Smart Playlists bin ich halt erst seit iOS 4.3 glücklich auf dem iPhone. Na, der Grund, weswegen das 3G-iPhone mich da nie glücklich machen können wird. Deswegen bin ich noch am Überlegen, ob ich mir nicht einfach wirklich irgendwann mal einen Account shoppe. Ich habe jetzt schon nachgeguckt, wie das gehen soll. So, man meldet sich da an, dann wählt man sich irgendwie aus, dass man da irgendwie iPhone-Developer sein will. Und dann holt er sich das Geld und dann ist man drin. Und dann kann man da irgendwie iPhone developen. Ich will ja eigentlich nur das Beta-OS testen. Und ja, wenn ich das teste, dann nicht auf einem iPhone. Also wenn ich das teste, dann eher irgendwie auf dem Vierer-Touch. Oder auf irgendwie einem speziellen Touch, den ich mir dafür dann extra zulege, so nach dem Motto, hier mein Fire-and-Forget-Gerät. Wenn das nicht funktioniert, dann weine ich mich nicht in den Schlaf. Aber hey. So, dann gab es eine Meldung, da weiß ich gar nicht, wo ich die hatte, dass nämlich ein Security-Forscher mal mit Batteriepasswörtern rumhantiert hat. Es ist wohl irgendwie so, dass bei aktuellen Macs die Batterie eine eigene Firmware hat, auf die man schreibend irgendwie mit einem Passwort zugreifen kann. Wenn man noch irgendwie tiefer reinkriechen will in die Innereien, dann braucht man noch ein zweites Passwort und das sind irgendwie Default-Passwörter. Der hat er mitgekriegt, weil irgendwann mal Updates da waren, die auch irgendwo da so weit runter ins System geklettert sind. Und blüpp. Und jedenfalls hat der irgendwie rausgefunden, dass man, wenn man sich ein bisschen verrenkt, in der Firmware eines Mac Schadsoftware verstauen kann, die eine OS-Neuinstallation locker überlebt. Das ist so ähnlich wie, ist ja vor einiger Zeit auch schon mal in der Tastaturfirmware irgendwo einen Platz gab, wo man Schadsoftware unterbringen konnte. Ja, Motorflugzeug, wir hatten dich schon. Wenn du überhaupt nicht selber bist. Und ja, da gibt es also jetzt irgendwie einen Trick, dass man, also so konzeptmäßig, könnte man in der Batteriefirmware irgendwelche Software unterbringen, die halt OS-Neuinstallationen überleben würde. Und nachdem die Akkus bei amtierenden Macs nicht mehr austauschbar sind, kann man da ja auch irgendwie nichts dran austauschen, so von wegen, ja, dann haue ich hier halt die verseuchten Akkus weg und haue hier neue rein. Das braucht man dann alles Apple für. Also das finde ich schon ganz spannend, dass da jetzt also auch die Batterien noch Intelligenz drin haben. Und dass die Intelligenz wohl irgendwie auch rausgreifen kann und wieder auf den eigentlichen Rechner irgendwie zurückkommen kann. Weil sonst bringt es ja nichts, wenn man da irgendwie eine Schadsoftware in der Batterie untergebracht hat. Das höchste der Gefühle, was man dann hinkriegt, ist, dass dann irgendwann der Rechner in Flammen ausbricht. Das ist zwar äußerst unangenehm, aber keinen Einfluss auf die Daten ansonsten. Also es sei denn, der Mensch, dessen Rechner da gerade in Flammen ausbricht, hat noch nie ein Backup gemacht. So, am Montag gab es dann The Loop, zitiert Boy Genius Report, dass AT&T Manager danach fragt, dass sie doch bitte irgendwelche Ausbildungsmaßnahmen für die nächste Generation iPhone bis Ende August beendet haben sollen, weil im September käme eine neue iPhone-Generation. Kommentar von Gruber dazu, ja natürlich kommt im September eine neue iPhone-Generation. Da gab es jetzt allerdings auch schon irgendwo das Gerücht, dass iPad 3, das würde bis Thanksgiving, irgendwann im November was, glaube ich. Ich kenne mich da jetzt so in den Feiertagen in den USA nicht so aus, aber dass das irgendwie bis sonst wann verzögert wäre, wo Gruber meint, no fucking way. Das kommt nicht erst ganz kurz vor Weihnachten, sondern wenn es zum Weihnachtsgeschäft rauskommen soll, dann muss es im September-Timeframe rauskommen. Sonst kann man es gleich sein lassen. Ja, also ja, die Gerüchteküche geht dahin, dass also jetzt mit einem iPhone 5 als Arbeitstitel irgendwann im September zu rechnen ist. Jetzt gab es auch schon irgendwo jemanden, der ein Foto, das waren glaube ich sogar zwei Fotos, aber auf jeden Fall gibt es jetzt irgendwo Fotos von angeblich eine Person, die mit einer nächste Generation iPhone in einem Zug rumgesessen hätte. So, also ich meine, dass die Hardware als solche schon irgendwie fertig sein dürfte, darf man annehmen. Und ob das jetzt nun wirklich ein nächste Generation iPhone war oder was es denn sonst war, ist völlig unklar. Also ich fand das Foto auch so unscharf, dass ich nicht erkennen konnte, wie das denn da jetzt nun eigentlich aussieht, was der Mensch da in der Hand hält. Plus eigentlich ist doch bekannt von der Bargeschichte, dass neue Hardware-Generationen gerne mal in Hüllen verpackt werden, dass sie eben überhaupt nicht mehr von außen erkennbar sind als neue Hardware-Generation. Na, also das iPhone 4, was da letztes Jahr in der Bar abhanden gekommen ist und dann bei Gizmodo landete, das war doch auch in der Hülle, dass es von außen aussah, als könnte es sich um einen 3GS handeln. Deswegen glaube ich nicht, dass irgendwie ein Apple-Mensch mit einem iPhone 5 völlig ungeschützt in der Bahn rumsitzt. Die Leute, die damit draußen rumlaufen, sollten eigentlich inzwischen alle gebrieft sein. Aber hey. Dann am Montag gab es iOS 4.3.5. Schon wieder ein Update, 10 Tage nach dem letzten. Und zwar laut der beiliegenden, was hat sich geändert, Notiz, ging es um irgendeinen SSL-Zertifikatsvalidierungsfehler-Dingsbums. Das war wohl, wenn ich die heiße Meldung am Dienstag richtig interpretiert habe, war das wohl irgendwie eine Geschichte, die eigentlich 9 Jahre alt war. Was da bei mir die Frage aufwarf, warum zum Kuckuck enthält iOS Fehler, die vor 9 Jahren bereits entdeckt wurden. Ja, aber also da ist irgendwie ein Fehler in der Zertifikatsvalidierung drin gewesen. Ja, Gott, habe ich das OS-Update einfach mal so gemacht. Das waren dann wieder mal 600 MB fürs 4er iPhone. Also 666,6. Nachdem The Number of the Beast bekanntlich allerdings 616 ist, habe ich mir da keine Sorgen drum gemacht. Dann 650 für den Touch, vierte Generation. Dann die iPads haben beide auch nochmal irgendwas, keine Ahnung. Unmengen an Platz in Anspruch genommen und das Eklige daran ist ja, dass iTunes, wenn es ein Update runterlädt, sich weigert, sich noch auf die Suche nach dem nächsten Update zu begeben, dass man dann vielleicht irgendwie die Leitung schon mal voll auslasten könnte, dass er einfach mal für alle Geräte schon mal die Updates runterlädt und wenn er dann fertig ist, dann muss man sie nur noch anstöpseln, installieren, 5 Minuten später sind sie wieder fertig gebootet und wieder da. Die. Aber hey. So, dann gab es Store Dates. Und zwar diverse Apps haben dann ihr schon längst fälliges Update fallen lassen, inklusive Kindle. Die haben nämlich die Referenzen auf ihre online kaufbaren Geschichten weggeworfen. Also beim Kindle gibt es jetzt keinen Knopf, auf den man mehr klicken muss, dass man dann im Browser zur Amazon-Seite geschickt wird, sondern da steht irgendwo in einem Text so von wegen ja und sie können dann mit einem Safari-Browser die Amazon-Webseite ansurfen und können dann da kaufen. So, da gibt es jetzt halt einfach keinen einfachen Knopf mehr. So, und damit wäre dann auch die Frage geklärt, ob Apple gegebenenfalls die Kindle-App aus dem Store werfen würde. Das muss Apple nämlich gar nicht, weil Amazon selber ein Update geworfen hat. Keine Ahnung, ob die da erst noch getreten werden wollten, bevor sie das Update rausgehauen haben. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt eine Version, die keinen Link mehr enthält. Ansonsten aber auch nicht so unheimlich viele positive Erweiterungen für den Anwender. Also als Anwender hat man da jetzt noch nicht was gewonnen mit. Aber hey, habe ich mir am Montag reingeklebt. Am Mittwoch gab es dann das 15-Dünn-Gerücht. dass nämlich angeblich die nächste Generation oder dass Apple jetzt angeblich an einem Mac 15 Zoll in dünn arbeiten würde. Also so eine Art MacBook Pro, nur so dünn wie ein Air, 15 Zoll und was weiß ich. Also ich meine, okay, dass sie irgendwie in die Richtung dünner gehen wollen, kann ich mir durchaus vorstellen. Und die spannendste Frage dabei ist halt, mussten sie irgendwas an Akku opfern oder irgendwas an Leistung opfern? Also weil der billigste Punkt, wo man was dran ändern kann, ist von rotierender Festplatte auf SSD wechseln. Das kostet ungefähr negativer Performance-Einbruch von minus was weiß ich nicht Prozent. Also will heißen, das Ding wird schneller. Viel schneller. Gefühlt gigantisch viel schneller. Und ich möchte keinen Mac mehr mit rotierender Platte. Ich habe mir schon überlegt, so das nächste Mac-Gerät, wenn ich es mir dann irgendwann zulege, könnte wieder irgendwie so Air-mäßig sein. Also meins davon abgesehen, dass ich beleuchtete Tastatur geil finde. Ja, weil da kann man dann auch ohne irgendwie die Deckenbeleuchtung anzumachen die Tasten noch erkennen. Und ich habe ja mit Dunkelheit sowieso jetzt so mein Problem. Ich bin nicht mehr dunkelheitszertifiziert. Aber hey. Und also jedenfalls gibt es da das Gerücht, dass irgendwie Apple an einem 15 Zoll Air-kompatiblen dünnen Gerät arbeiten würde und das dann irgendwann mal rauskommen könnte. So, alles arg unkonkret. Ja, aber es war ja schon irgendwo vor Ewigkeiten mal das Gerücht, dass irgendwie die nächste Generation MacBook Pro komplett neu designt würde. Von daher, ja, kann sein, dass sie es jetzt dünner machen wollen. Ja, dann lassen sie das optische Laufwerk weg, haben sie schon mal da ein bisschen Platz. So, dann ist allerdings, glaube ich, irgendwie ein Großteil des Volumens Akku. Akku weglassen? Entweder haben sie noch deutlich effizientere Akkutechnik, die einfach dünner sein kann, oder keine Ahnung. Aber hey, habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Auch am Mittwoch habe ich mir die Gesichtserkennung reingeklebt. Dass nämlich Apple sich den Gesichtserkennungssoftwareanbieter Polarose zugelegt hätte und so angeblich in der nächsten Generation iOS irgendwo auch eine Gesichtserkennung drin wäre und das wäre damals auf der WWDC auch namentlich erwähnt worden. Kann ich mich jetzt so irgendwie nicht dran erinnern, aber ja, möglich, dass das irgendwo auf einer Folie gestanden hat. Irgendwo mal an der Wand. Und da haben sie auch irgendwie API-Doku gefunden, die da darauf hindeutet, dass da irgendwie die Software tatsächlich an Anwendungen verteilen kann. So hier, da ist ein Gesicht. Linkes Auge ist rechtes Auge. Was weiß ich. Interessant. Wofür auch immer das dann auch gut sein mag. So, dann gibt es hier eine Ecke, mit der hatte ich ja ganz ernsthaft nicht gerechnet, dass sie tatsächlich noch auftauchen würde. Aber ja, es gibt auch diese Woche Meldungen zum Space. Als wir da hätten, noch am Freitag ist rausgekommen, wo der Mars Science Lab alias Curiosity landen soll. Die haben sich nämlich einen Mars-Krater namens Gale Crater ausgesucht. Und da soll MSL dann landen und soll dann da lustig Forschung machen. Na, MSL ist ja die nächste Generation Rover, die NASA gerade baut, beziehungsweise gebaut hat. Der ist jetzt schon am KSC und wird für den Flug der, wie war das Zeitfenster, irgendwie Ende November, Anfang Dezember dieses Jahr anstehen soll, vorbereitet. Und hat im Gegensatz zu den bisherigen Rovern, die da auf dem Mars rumgerufen sind, dann auch nicht das Problem, dass irgendwie Sandstürme ihnen die Stromversorgung abschneiden können, sondern der Trick beim MSL ist, dass der irgendwie so eine kleine radioaktive Energiequelle an Bord hat. Das heißt, der braucht kein Sonnenlicht. Der wird also seine, was waren das, Jahre Missionszeit, wenn er erstmal gelandet ist, hinkriegen, ohne dass ihm da zumindest irgendwas den Tag versauen kann. Das könnte jetzt eine Hubschraube sein. Aber ja. Also sie haben sich jetzt einen Krater ausgesucht für den. Dann gab es SpaceX Zember, nämlich die Meldung, dass NASA und SpaceX sich geeinigt haben, dass die SpaceX Dragon Kapsel am 30. November starten würde und Rendezvous und Docking mit der ISS am 7. Dezember anlegen würde. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das schon eine bemannte Mission sein soll, aber wenn die an der ISS andocken, das wäre doch zumindest schon mal gar nicht schlecht. Das hieße nämlich, Palim, dass die USA doch wieder Möglichkeiten hätte, da zumindest irgendwas nach oben zu schaffen. Na, weil die haben jetzt im Moment ja überhaupt gar nichts, womit sie irgendwie zur ISS kommen können. Die haben die Russen, die sich mit, was waren es, 63 Millionen jeden Sitz ganz ordentlich bezahlen lassen. Sie haben die Russen, sie haben die für Frachtlieferungen den ATV von der ESA und den HTV von JAXA, von den Japanern. Und haben aber selber überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas hoch oder runter zu schaffen. Weswegen ja Atlantis mit Raffaello ungefähr ein Jahr Versorgungsmaterial da oben gelassen hat. Ja, weil ungefähr ein Jahr will man einfach als Sicherheitspuffer haben für den Fall, dass sonst irgendwie was nicht funktioniert. So, das haben sie jetzt da oben und von daher, ja. Also SpaceX könnte mit der Dragon-Kapsel schon Anfang Dezember an der ISS anklopfen. Ich vermute allerdings mal, dass das noch keine bemannte Mission sein dürfte. Eine bemannte Mission wäre ja noch spannender. Gab es am Mittwoch. Auch am Mittwoch gab es das Platsch. Nämlich irgendwie die russische Weltraumagentur Roskosmos, die haben, im Wesentlichen haben die irgendwie nur das gesagt, was ohnehin jeder wissen durfte. Nämlich, ja, also wenn die ISS irgendwann mal außer Dienst genommen wird, aktuell ist sie für Nutzung zertifiziert bis 2020. Allerdings arbeitet die ESA, glaube ich, schon irgendwie daran, bis 2028 die Zertifizierung zu verlängern. Die Frage ist, im Wesentlichen halten die Teile, die da oben eingebaut wurden. Und wenn aber die ISS außer Dienst genommen werden muss, dann wird sie im Ozean versenkt werden müssen, weil ist zu groß, um sie da oben zu lassen, ist zu niedrig im Orbit, um nicht irgendwann auseinander zu bröseln und viele eklig kleine Trümmer zu hinterlassen, und wäre von daher eine Gefahr, wenn man sie da belassen würde, und deswegen wird sie dann irgendwann ins Wasser geworfen werden. So ähnlich wie die Mir. Das ist allerdings eben, wie gesagt, noch nicht absehbar, dass man das jetzt irgendwie demnächst machen wollen würde, sondern keine Ahnung, warum der Russe da überhaupt drüber geredet hat und warum da irgendwie auf der Webseite von der russischen Raumfahrtagentur irgendwie eine Meldung auftaucht. Aber ja, also sie haben angekündigt, die ISS wird da mal irgendwann Platsch machen. Ja, also die wird ja auch den atmosphärischen Wiedereintritt so weit überstehen, dass zu große Stücke nach unten ankommen. Das kann man auch nicht über Land landen lassen. Und gestern gab es dann noch eine Trojaner-Meldung, habe ich mir hier von der Radio Wissensnachrichten geklaut. Auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne hatte die Erde einen uns bekannten Begleiter, den Mond. Jetzt wurde aber ein weiterer Weggefährte ausgemacht. Das schreiben britische Forscher in der Fachzeitschrift Nature. Demnach kreist ein sogenannter trojanischer Asteroid von etwa 300 Metern Durchmesser ebenfalls um die Sonne. Solche mitreisenden Asteroiden sind bei anderen Planeten wie dem Mars, Jupiter und Neptun schon länger bekannt. Auch in der Nähe der Erde wurde schon lange ein solcher Begleiter vermutet. Nämlich an einem der Lagrange-Punkte, wo sich zwischen Mond und Erde und oder Sonne, Mond und Erde, da gibt es Punkte, wo die Anziehungskräfte der beteiligten Körper sich gerade ausgleichen und wo deswegen irgendwelche Felsblöcke rumliegen können, die von niemandem angezogen werden, sondern da einfach da sind. Und an einem der Lagrange-Punkte gibt es halt einen Asteroiden und das ist halt ein sogenannter Trojaner, der schwirrt die ganze Zeit damit rum. Wird tendenziell auch eher ungefähr nie auf der Erde einschlagen. Meins davon abgesehen, so ein 300 Meter Block wäre auch tendenziell noch nicht so gigantisch gefährlich. Und also da gibt es jetzt einen. Den haben sie nämlich gefunden, weil sie mit irgendwelchen Satelliten gemachte Bilder dann nochmal beguckt haben und sich gewundert haben, so, huch, was haben wir denn da eigentlich für ein Objekt? Der scheint irgendwie regelmäßig an derselben Stelle zu sein. Na, nicht, dass das ein Trojaner ist. Ja, ist er. Man will irgendwie von der Erde aus direkt nachweisen, kann man das Vieh nicht. Und sie taufte ihn auf den Namen 2010 TK7. Ja, ist auch völlig logisch. So, dann gab es ein Higgs-Update, habe ich mir noch letzten Freitag hier reingeklebt. Und zwar war ja in den vergangenen Tagen EPS, European, bla, irgendwas Konferenz, wo diverse Particle-Smasher-Typen da zusammengekommen sind. Und da gab es ein interessantes Ergebnis, dass nämlich sowohl ATLAS als auch CMS vom LHC Messwerte haben, was so die Suche nach dem Higgs angeht. Nämlich eine Überraschung. Eigentlich basteln sie die ganze Zeit an Exclusion-Listen, so wo denn definitiv kein Higgs liegen könnte. Und jetzt haben sie aber eine Ecke gefunden, so um die 120 GeV, wo sowohl ATLAS als auch CMS, die vor der Konferenz nicht miteinander sich ausgetauscht haben, nicht ausschließen können, dass es den Higgs geben könnte. Das ist noch kein Beweis, dass er da ist, aber sie haben ganz erstaunt festgestellt, als die eine Kollaboration präsentiert hat, dass die anderen Leute komisch guckten, so hoch. Euer Diagramm da entspricht ungefähr dem, was wir auch gesehen haben. Hm, interessant. Und auch die Tevatron-Experimente können da, glaube ich, auch nicht absolut ausschließen, dass da nicht irgendwie um die 120 GeV ein Higgs rumliegen könnte. Das heißt jetzt noch nicht, dass es ihn gibt. Das heißt erstmal nur, dass man jetzt so mit den Daten, die bisher da sind, noch nicht ausschließen kann, dass es ihn da geben könnte. So, die Tevatron-Leute hoffen auch trotzdem noch drauf, dass sie ihn noch vor den LHC-Leuten finden. So, ich meine, da nehme ich Popcorn in Jan und sage, haut rein, prügelt euch drum. Tevatron hat bis September Zeit, dann ist der in Abschaltung. Weil dann endet, glaube ich, irgendwie das Haushaltsjahr. Also, insofern ist denn die Tee-Feierlichkeitsvollidioten nicht schaffen, den Schadfeuer in der Wand zu versenken. Die Tee-Partei-Fuzzis. So, Neues von der Mafia. Da gibt es erstmal. Eine Jemmy-Duzierung. Nämlich Jemmy Thomas. Die bekannt und berühmt ist dafür, dass sie in USA mehrfach verklagt wurde wegen, ich will keine Coaching-Scheiße, die in den USA mehrfach dadurch aufgefallen ist, dass sie sich gegen die Content-Mafia zur Wehr setzt, weil sie angeblich Raubmord kopiert hätte. Und die hatte auch schon einige Urteile gegen sich eingesammelt, weil irgendwie diverse Richter der Meinung waren, nein, die hätte Raubmord kopiert und sie hätte das gefälligst unterlassen. Und die jedenfalls hat jetzt eine Strafreduzierung erhalten, weil nämlich der Richter sich das Strafmaß angeguckt hat und gesagt hat, das ist verfassungswidrig, unconstitutional. Na, weil irgendwie so ein paar Millionen zu bezahlen, kann man der zwar theoretisch auf die Nase drücken, wird er aber praktisch ungefähr nichts davon kriegen, weil das ist mehr, als die in ihrem Leben überhaupt erarbeiten können kann, die Frau. Na, also sie wird irgendwelche Strafzahlungen von zig Trilliarden Geld schlicht nie leisten können. Weil so viel Geld kann man als einzelner Mensch einfach nicht verdienen. Und von daher hätte eigentlich der Content-Mafia eh klar sein dürfen, das Geld wird sie nicht bekommen. Und das Einzige, was sie mit dem Urteil erreichen konnten, war, ein Zeichen zu setzen. Wie schlimm es doch ist, wenn man Raubmord kopiert. Und jetzt hat jedenfalls der Richter den Schaden von 1,5 Millionen erneut auf 54.000 US-Dollar reduziert. Was immer noch recht viel ist. Aber das ist immerhin schon mal eine Summe, wo man als Normalsterblicher die Hoffnung haben könnte, wenn man sie bezahlen wollte, sie auch innerhalb einer Lebenszeit abzahlen zu können. Und habe ich mich am Samstag reingeklebt. Am Montag gab es dann das erste Hadoop-Opfer, nämlich in Frankreich, Hadoopi, ne, Digitalmord. Von wegen, da wird Leuten vorgeworfen, sie hätten Raubmord kopiert. Dann wird Leuten ein zweites Mal vorgeworfen, sie hätten Raubmord kopiert. Dann wird Leuten ein drittes Mal vorgeworfen, sie hätten Raubmord kopiert. Und dann wird ihnen das Internet weggenommen. Da werden sie quasi digital ermordet. Na, wer von Raubkopie redet, der hat es auch verdient, wenn ich dann bei Internetwegnahmen von Digitalmord rede. Das mache ich einfach so lange, bis irgendwann diese Raubkopie-Polemik aufhört. Also ewig. Und jedenfalls gibt es da in Frankreich jetzt die erste Person, die begründet behaupten kann von sich, keinen der drei Strikes verursacht zu haben. Diese Woche hat es die ersten 10 Personen erwischt. Darunter befindet sich ein 54-jähriger Lehrer, der von sich behauptet, von File-Sharing und illegalen Downloads keine Ahnung zu haben. Wohl aber von Meinungsfreiheit und Demokratie. Er kündigte rechtliche Schritte gegen das Vorgehen an und äußerte seine Bereitschaft, die Sache notfalls vor dem EU-Gerichtshof zu bringen. Genau dort gehört sie auch hin, dass Entscheidungen dieser Tragweite überhaupt, oder wenn schon, dann auch noch ohne richterliche Beteiligung gefällt werden, ist absolut inakzeptabel. Nicht ohne Grund hat sich hierfür der Begriff der digitalen Todesstrafe etabliert. Digitalmord. Mord klingt noch mal ein bisschen gemeiner. Allem Anschein nach war der Beschuldigte nicht in der Lage, sein Heimnetzwerk ausreichend gegen den Zugriff Unberechtigter zu schützen, die dann seinen Anschluss zu Download nutzten, um ihm die Strafe in die Schuhe zu schieben. Genau zur Verhinderung derartiger Fehlentscheidungen hatte, glaube ich, mal jemand den Richtervorbehalt ausgedacht. Schreibt Netzpolitik. Also es gibt die erste Person, die behauptet, unrechtmäßig digital umgebracht werden zu sollen und sich dagegen wehren will. Und dazu fällt mir ein, yo, genau das. Dann gibt's eine Meldung, die schon irgendwie ironisch ist, ich weiß auch nicht. Eine U-Stux-Warnung. Sicherheitsexperten des US-Ministeriums für Innere Sicherheit befürchten, dass Abarten des Wurms Stuxnet wichtige Infrastruktur der USA gefährden können. Kopien des Stuxnet-Codes seien nun seit einiger Zeit öffentlich, auch würden immer mehr Informationen darüber zugänglich, also könnten Angreifer Varianten entwickeln, um sie auf eine größere Anzahl von Systemen ansetzen zu können. Das sagten Roberta Stempfley und Sean P. McGurk.
Sorry. Vom Office of Cyber Security and Communications des Department of Homeland Security, DHS, in einer Anhörung eines Ausschusses im US-Repräsentantenhaus.
Na, Stuxnet ist eigentlich letztes Jahr bekannt geworden, deswegen, weil die Vermutung, oder weil der irgendwie arg hofft in der Welt auftauchte, sehr unauffällig war, sechs Zero-Day-Exploits enthielt, wo man davon ausgehen konnte, dass der also sehr teuer war, den überhaupt die Exploits ranzukarren. Und die Vermutungen gingen dahin, dass der von irgendeinem westlichen Geheimdienst entwickelt wurde, um die iranische Atomanreicherungsanlage Natanz und Bushehr, das AKW, lahmzulegen. Und die Vermutungen, welcher westliche Geheimdienst denn da seine schmutzigen Finger drin gehabt haben könnten, zeigten eben auch in Richtung USA. Wenn jetzt irgendwelche US-Leute also warnen, dass Stuxnet US-Rechnersysteme angreifen könnte oder Varianten von, dann fällt das schon in die Kategorie Ironie? Isn't it ironic? Na, also, ja, mach mal. Vielleicht lernen sie es dann ja. So, gestern gab es dann eine App-Store-Wertung. Die Stiftung Warentest hat erstmals App-Stores für Smartphones getestet und dabei deutliche Kritik an der Service und Datenschutz geübt. Von den 6 getesteten marktführenden Läden schnitt keiner besser als befriedigend ab. Diese Note erhielten Googles Android-Markt und Microsofts Windows-Phone-Marktplätze. Apples App-Store, der größte Anbieter, bekam nur ein ausreichend, weil der Softwareladen im kleingedruckten kundenunfreundlich sei, so die Tester. Besonders schlecht, mangelhaft, schnitten Nokia Ovi Store, Opera Mobile Store sowie Rim Blackberry App World ab. Zu den Kritikpunkten gehörten unter anderem, dass Qualitätsstandards deutschsprachiger Seiten von Internethändlern bei den App Stores kaum eingehalten würden. Oft sei vieles nur auf Englisch verfasst oder schlecht übersetzt. Zudem sei nicht überall angegeben, auf welche Daten die Apps zugreifen könnten. Ein weiteres Problem sei, so die Tester, dass die Hälfte der Online-Läden kein ordnungsgemäßes Impressum enthielten. Weil das Erste, wenn ich mir irgendwie einen Laden angucke, eine App angucke, dass da irgendwie kein Impressum drin steht. Am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Sicher doch. Was Beschwerden problematisch machten. Neben Microsoft, Apple, Google, Nokia, Rim und Nokia und Opera testete die Stiftung Warentest auch die externen Angebote Apia, Funpeed, Pedassi, Envy.com und Pocket Gear Deutschland. Ja, Dann gibt's Tweet-Werbung. Twitter hat gestern angekündigt, dass sie jetzt Werbung auch in die Timeline wirken wollen. Und zwar ist der Trick der, dass man da irgendwie einer von den werbenden Firmen ohnehin folgen muss. Aber wenn man das dann tut, dann kriegt man deren Werbetweets immer ganz oben angezeigt. Ja, ich meine, solange man denen immer noch folgen muss, kann man der Werbung einfach dadurch entgehen, dass man irgendwelchen Werbefirmen nicht folgt. Also irgendwelchen Firmen, die Werbung kaufen wollen. Weil persönlich finde ich jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Interesse dran hätte, mit irgendwelcher Werbung zugebombt zu werden bei Twitter. Beziehungsweise, wenn die da ernsthaft mit anfangen, dann sag ich mal Winke, Winke. Sodele. Dann muss ich doch mal gucken, was hatten wir hier jetzt eigentlich. Ach, das geht ja eigentlich noch. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik aus Barrenwelt vom Samstag. Wenn es ihr nicht weiter verratet, Shaw Patrol, The Gale. 6 Minuten 44 am Barenfeld, Samstag 16.57 Uhr, habe ich mir aufgeschrieben. Aufgenommen. Wie gesagt, wenn es ihr nicht weiter verratet. Gefolgt ist das Ganze dann von, da habe ich doch noch mal was zum Thema Space, weil das Thema Shuttle und Ende der Ära mich ja da doch letzte Woche ganz ordentlich negativ beeinflusst hat. Dachte ich mir, Mensch, da geht aber noch was. Und da habe ich als erstes mal ein Video, das hätte eigentlich letzte Woche unterkommen können, wenn da nicht eine Shuttle-Landung schon untergekommen wäre. Nämlich die STS-135Q hat ein offizielles Event veranstaltet, wo sie eben, ja gut, erzählen Sie selber, es geht darum, sie haben irgendwie eine Flagge, eine US-Flagge, eine relativ kleine. Die ist mit der ersten Shuttle-Mission geflogen damals und die haben sie jetzt dann oben auf der ISS hinterlassen. Mit der Aufforderung, die nächste von USA ausgestartete Kapsel, die hier ankommt, die darf die Flagge wieder mit zur Erde nehmen. Und danach kommt sie wieder irgendwie in den Orbit, wenn es dann in Richtung anderer Planeten geht. Und so in dem Stil, da haben sie sich halt einfach, keine Ahnung, 3 Minuten irgendwas drüber ausgelassen. Gefolgt ist das Ganze dann noch von einem Video, was mir dann in dem Dunstkreis nämlich auch noch in die Finger fiel. Es gab schon mal ein US-Weltraumprogramm, ein bemanntes, was dann ziemlich abrupt geendet hat. Nannte sich Apollo und war ursprünglich auf deutlich mehr Missionen ausgelegt. Ist aber dann ja einfach wegen, Gott, es hat Geld gekostet und die Pressewirkung war dann nach der ersten Mondlandung auch nur noch begrenzt. Ist es dann eingestampft worden und da gab es jedenfalls End of an Era, wo ein Carl Sagan, bekannt und berühmt durch, der hat auch ein paar interessante Dinge zu dem Thema zu sagen gehabt, der hat da irgendwie was aufgenommen und das ist dann mit Videos von Shuttle-Starts zusammengemixt worden, die man dummerweise nicht hört und deswegen Ende einer Ära, was ich auch ganz nett fand. Und ja, für nächste Woche habe ich dann noch was Größeres in der Pipeline. 30 Wochen, nachdem es das erste Mal im Podcast war. Hust. So, 9 Minuten 23 ist das dann jedenfalls sein. Lang der Crew-Tribut und Sagan. Und der Kategorie, das musste jetzt einfach mal sein. So, und dann kann ich mal hochscrollen. Teil 4 ist grün. Teil 3 ist grün. Teil 3, 2 und 1 sind grün. So, alles grün, knallgrün. So, dann sage ich mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder mit einem Fahrrad hier vorbeifahren. Wenn ihr das fahrt, könnt ihr mich ruhig mal ansprechen. Kommt auch in den Podcast. Oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Dann bleibe ich jetzt hier einfach mal stehen und nutze das UMTS, solange ich es noch habe. Dann könnt ihr mich mit irgendeiner Form von Feedback bewerfen, indem ihr zum Beispiel mich bei Twitter @compot anquatscht, mich bei Google Plus erwähnt, mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schickt, im compiblog.de unter compot 275 Teil 3 einen Kommentar hinterlasst, das ist dann der hier, der Teil, oder euch sonst einfach mal kreativ was einfallen lasst, für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt. Na, die eine Minute schaffen wir jetzt aber auch noch bis um 12. Und genau, also für den Fall, dass ihr das tun wollt, fühlt euch dafür schon mal bedankt. Wenn ihr das nicht tun wollt, dann halt nicht. Und wenn ihr irgendwo ein Higgs-Boson rumliegen habt, könnt ihr es gerne mal abliefern. Wobei noch besser ist, ihr liefert es in einem der Detektoren, die danach gucken, ab. Wobei detektieren können die den ja alle nicht direkt. Irgendwelche Zerfallsprozesse kriegen die dann mit oder Zerfallsprodukte. Aber ja, wie auch immer, jetzt haben wir um 12. Sagt zumindest die eine Uhr. Sagt die andere Uhr, damit ist es um 12. Na komm. Sprechende Uhren. Also. So, und dann viel Spaß mit der Musik und dem Shuttle-Tribut. Und bis zum nächsten Mal, was dann voraussichtlich eventuell unter Umständen in ungefähr ziemlich genau einer Woche sein könnte, wenn da nichts dazwischen kommt.
This next one's called The Gale. You may recognize it from the movie Last of the Mohicans. But that's not what it's called. It's called the Gael. The Gael meaning, coming from the word Gaeltacht, meaning Highland folk. If you want to keep warm, you just need to do what the big guy behind me does. Springer. Keep warm.
Hi, I'm Chris Ferguson, coming to you from the flight deck of the Space Shuttle Atlantis, orbiting at an altitude of 220 miles, docked to the International Space Station. The Space Shuttle was born over 30 years ago as a reusable space plane. In the ensuing 30 years, it's deployed great observatories, it's taught us how to live and work in low Earth orbit, and most recently, it's helped us construct the International Space Station. Its image is iconic. You cannot go anywhere in the world without recognizing a picture of a space shuttle.
Space shuttle is a rocket ship, a space plane, and a glider all rolled into one. Our good ship Atlantis has made 33 trips into space. It has visited the Mir space station, it has visited the Hubble telescope, and it has made many trips to the International Space Station. And it has the distinct honor of being the last space shuttle to visit our beloved ISS. We look forward to bringing her home in just a few short days.
The Space Shuttle program has been an inspiration to our entire country. When you watch the Space Shuttle take off, you can't help but be proud of your country that can take this magnificent machine and launch it into space at 25 times the speed of sound. We're also inspired by the entire Space Ops team, the trainers, the planners, and the flight controllers who make the impossible possible. The Space Shuttle is also an inspiration to children who are inspired to study math and science and pursue technical areas. We also like to recognize the fact that the Space Shuttle has really brought out the international cooperation in the space program. It started out by going to the Shuttle Mir program, where we initiated our cooperation with the Russians. And since then, of course, it has been the keystone of the International Space Station program, bringing up modules from many countries and allowing cosmonauts and astronauts from different countries to fly together in space.
Because of the capabilities of the Space Shuttle, with its ability to fly up to 7 people and its very large working and living volume, it's increased the possibilities and opportunities for all kinds of people to fly on the shuttle, scientists, engineers, from America and from other countries as well. Through these many, many flights, we've gained a lot of experience and knowledge about how to adapt and work in space, and we'll be able to take this knowledge as we pursue goals beyond low Earth orbit. We have to remember, though, this knowledge should not come without some painful loss of colleagues, but we know that they, too, we'll be very excited to learn that the information and experience gained from all the Space Shuttle flights will be used to carry mankind beyond low Earth orbit to Moon, Mars, or perhaps an asteroid someday.
Behind us is a flag that flew on STS-1. We are honored and privileged to return it to space once again on the final Space Shuttle mission. In a few short days, we'll prepare to undock from the International Space Station for the final time. We'd like to present this flag, along with a few other small mementos of the Space Shuttle's contribution to the construction of the International Space Station, so that they may be a permanent presence on the space station for generations to come. In a few short years, the United States will launch its own indigenous vehicle once again. We want to return this flag back to Earth with that vehicle when it comes again, only to be returned to space once again when we leave low Earth orbit and return to a lunar, asteroid, or perhaps Martian destination. From the flight deck of Atlantis, the crew of STS-135 wishes all of the workers who contributed to the Space Shuttle program our best, our thanks. God bless you, and God bless America.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
We had an expansive run in the 60s and the 70s. You might have thought, as I did then, that our species would be on Mars before the century was over. But instead, we've pulled inward. Robots aside, we've backed off from the planets and the stars. I keep asking myself, is it a failure of nerve or a sign of maturity? Maybe it's the most we could reasonably have expected. In a way, it's amazing that it was possible at all. We sent a dozen humans on week-long excursions to the moon, missions that returned a wealth of data but nothing of short-term, everyday, bread on the table, practical value, or at least not much. They lifted the human spirit, though. They enlightened us about our place in the universe. A highly visible program affecting our view of ourselves might clarify the fragility of our planetary environment and the common peril and responsibility of all the nations and peoples of Earth. There's something more. Spaceflight speaks to something deep inside us. Many of us, if not all. A scientific colleague tells me about a recent trip to the New Guinea highlands, where she visited a Stone Age culture hardly contacted by Western civilization. They were ignorant of wristwatches, soft drinks, frozen food. But they knew about Apollo 11. They knew that humans had walked on the moon. They knew the names of Armstrong and Aldrin and Collins. They wanted to know who was visiting the moon these days. Projects that are future-oriented, that, despite their political difficulties, can be completed only in some distant decade, are continuing reminders that there will be a future. Winning a foothold on other worlds whispers in our ears that we're more than Picts or Serbs or Tongans. We're humans. In the meantime, people everywhere hunger to understand. The idea that we've now understood something never grasped by anybody who ever lived before. That exhilaration, especially intense for the scientists involved, but perceptible to nearly everybody, propagates through the society, bounces off walls, and comes back at us. It encourages us to address problems in other fields that have also never been solved. It increases the general sense of optimism in society. It gives currency to critical thinking of the sort urgently needed if we're going to solve hitherto intractable social issues. It helps stimulate a new generation of scientists. The more science in the media, especially if methods are described as well as conclusions and implications, the healthier, I believe, the society is. There's plenty of housework to be done down here on Earth, and our commitment to it must be steadfast. But we're the kind of species that needs a frontier for fundamental biological reasons. Every time humanity stretches itself, it receives a jolt of productive vitality that can carry it for centuries. Yuri Romanenko, on returning to Earth after what was then the longest spaceflight in history, said, quote, "The cosmos is a magnet. Once you've been there, all you can think of is how to get back."